der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Mit der NIS2-Richtlinie soll das Cybersicherheitsniveau in der EU verbessert werden. Aber die Regeln gelten nicht für alle, sondern nur für wichtige und besonders wichtige Unternehmen und Organisationen. Zukünftig müssen diese, von denen viele bisher frei über das Niveau ihrer IT-Sicherheit entschieden haben, deutlich mehr in ihre IT-Sicherheit investieren und Meldepflichten einhalten. Aber wer fällt unter die NIS2 und was ist der Unterschied zu Kritis? Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Ja, hallo zusammen. Hallo Lutz.
Hallo Daniel.
Nächste Folge, Doppelfolge zum Thema NIS 2. Und ich fange direkt an. Riesenumfangreiches Thema. Wir wollen heute über die Frage sprechen, wann falle ich unter die NIS? Was ist der Unterschied zur Kritis? Ja, Lutz, was ist der Unterschied?
Ja, um uns das klar zu machen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie ist denn die Regulierung Stand jetzt? Also wir haben in Deutschland seit 2015, da gab es das erste IT-Sicherheitsgesetz, die Regulierung von Kritis-Unternehmen, dann gab es 2016 die erste NIS-Richtlinie, Network Information Security Directive. Und seitdem ist es so, man definiert Sektoren und wenn man zu denen gehört, ist man kritische Infrastruktur, wenn man bestimmte Schwellwerte aus einer Verordnung, aus der sogenannten BSI-Kritis-Verordnung überschreitet. Und dann gibt es noch ein paar andere Regeln. Als Anbieter digitaler Dienste oder als Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse kann ich auch unter das BSIG fallen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Und naja, Daniel, wir haben uns im Vorfeld angeschaut, es gibt da Zahlen. Also unter die alte Kritis-Welt fallen so roundabout 1600, vielleicht ein paar mehr Betreiber von Anlagen kritischer Infrastrukturen. Welche Zahlen hast du da gefunden, die zur NIS 2 gehören?
Du hast, glaube ich, gesagt, scherzhaft 27.001
ja, genau.
Neue ISMS in Deutschland zu implementieren. Es müssen so roundabout 30.000 Unternehmen sein, die in Deutschland, oder schätzt man, die in Deutschland unter die NIS 2 fallen werden, beziehungsweise damit zu den kritischen Infrastrukturen in verschiedenen Abstufungen gehören.
Ja, das ist das Kernthema von heute. Wie kann das sein, dass dieser Anwendungsbereich so viel größer wird? Kommen wir noch einmal kurz zurück zu dieser Kritis-V, also der Kritis-Verordnung. Also da gibt's aktuell noch Schwellwerte und da falle ich eben nur dann in den Kritis-Bereich, wenn ich bestimmte Schwellwerte überschreite. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ein Krankenhaus ist dann eine kritische Infrastruktur, wenn es eine vollstationäre Fallzahl von mindestens 30.000 im Jahr hat. Oder ein Stromerzeuger ist dann eine kritische Infrastruktur, wenn die installierte Nettoleistung 104 Megawatt im Jahr überschreitet. Und so weiter und so weiter. ÖPNV-Leitzentrale ab 125 Millionen Fahrgäste im Jahr. Ganz interessant fand ich, System zur Herstellung von Lebensmitteln bei Getränken, 350 Millionen Liter pro Jahr, wobei Alkohol nicht mitzählt. Ich hätte ja gedacht, die Alkoholproduktion ist kritische Infrastruktur.
Systemrelevant.
Systemrelevant ist nicht gleich kritische Infrastruktur, lernen wir an der Stelle.
Der Bezug, woher diese Zahlen ja kommen, korrigier mich, ist, dass die Versorgung von 500.000 Personen durch diese Anlage dann gefährdet ist. Und da hat man dann gesagt, naja, wenn 500.000 Personen brauchen, wie viel Liter Bier?
Also während der WM würde ich pro Spiel 3-4 Liter, muss man da schon einrechnen. Nein, aber diese Zahl von 500.000 taucht ziemlich häufig auf. Also zum Beispiel den Betrieb einer Kanalisation ab 500.000 Einwohner. So wird das häufig gerechnet, genau. Und das ist die alte Welt. Und jetzt kommt die NIS 2. Das ist eine Directive, also eine Richtlinie, die muss umgesetzt werden in nationales Recht. Diese NIS 2 ist seit Januar 2023 in Kraft. Und der deutsche Gesetzgeber muss jetzt tätig werden, um die bis zum 17. Oktober 2024, also in diesem Jahr, umzusetzen. Und der Gesetzgeber ist fleißig. Wir haben mittlerweile den 5. Referentenentwurf, der vorgestern, am 26. Juni, rausgekommen ist. Und das wertet man jetzt als Zeichen, dass der Gesetzgeber doch vielleicht schaffen könnte, bis zum 17. Oktober 2024 fertig zu werden. Ob das klappt, war immer mal wieder unsicher während des ganzen Gesetzgebungsprozesses.
Also die NIS 2 ist eine EU-Vorgabe, analog wie die DSGVO.
Genau, nur anders als die DSGVO, die eine Verordnung ist. Die DSGVO gilt deswegen direkt und unmittelbar in Deutschland, ohne dass der deutsche Gesetzgeber etwas verändern kann. Gilt die Richtlinie NIS 2 erst dann, wenn der deutsche Gesetzgeber sie in deutsches Gesetz überführt. Dazu wird ein neues BSI-Gesetz geschaffen. Und der deutsche Gesetzgeber ist nicht gezwungen, die möglichst identisch umzusetzen, sondern er kann auch sozusagen mehr regulieren an der Stelle. Unterschreiten darf er nicht eigentlich, aber er darf mehr regulieren. Und er darf seine eigenen Vorstellungen und Eigenarten da reinbringen. Und das tut der deutsche Gesetzgeber auch. Und das schauen wir uns jetzt an. Der wichtigste Paragraph, wenn man sich fragt, falle ich unter diese Richtlinie oder falle ich nicht darunter oder falle ich unter das neue BSI-Gesetz oder falle ich nicht darunter, ist der Paragraph 28. Und der definiert in Absatz 1 oder 2 besonders wichtige Einrichtungen und wichtige Einrichtungen. Und wenn du eins von den beiden bist, wenn du entweder eine besonders wichtige Einrichtung bist oder nur eine wichtige Einrichtung, dann hast du Anforderungen aus dem neuen BSI-Gesetz zu erfüllen. Welchen Unterschied das für dich wirklich macht, ob du besonders wichtig oder nur wichtig bist, lassen wir heute mal dahingestellt. Vielleicht spielt das in deiner Besprechung mit Manuel dann eine Rolle. Aber wir schauen uns jetzt nur mal die Standardfälle an, wie werde ich denn eine besonders wichtige Einrichtung oder wie werde ich eine wichtige Einrichtung. Und der erste Standardfall läuft sozusagen nach Schema F wie bisher. Ich bin nämlich ein Betreiber kritischer Anlagen und für die Definition der kritischen Anlagen wird wieder verwiesen auf eine Verordnungsermächtigung. Der Gesetzgeber kann wieder eine Verordnung erlassen mit Schwellwerten. Und es ist angekündigt, dass die bisherige Kritisverordnung einfach Copy-Paste nochmal erlassen wird. Es gelten also zum einen die bisher existierenden Schwellwerte.
Also das heißt, wer die 3000 Anlagen bei ungefähr 1900 wären es gewesen, Unternehmen, die diese 3000 Anlagen betreiben, circa 3000, die bleiben nach wie vor so reguliert oder kritische Infrastruktur, wie sie das vorher letztlich auch waren.
Genau, also es gibt keinen Betreiber kritischer Infrastruktur, der sich jetzt Hoffnung machen darf, ich falle in Zukunft nicht mehr unter das Gesetz. Das wird nicht funktionieren. Und man muss sich klar machen, für diesen Betrieb der kritischen Infrastruktur ist es unwichtig, wie viele Personen habe ich im Unternehmen, wie viel Umsatz mache ich mit meinem Unternehmen, wie ist die Bilanzsumme meines Unternehmens. Es ist nur wichtig, erreiche ich diese Schwellwerte. Habe ich eine Kanalisation für 500.000 Einwohner oder für weniger? So. Und das ist sozusagen der traditionell deutsche Weg, wie man Betreiber kritischer Infrastruktur wird, beziehungsweise wie man unter das BSIG fällt. Und jetzt gibt es aber durch diese NIS-2-Vorgabe noch einen zweiten Weg, wie man drunter fällt. Es gibt noch ein paar Details, da gehen wir später drauf ein. Qualifizierte Vertrauensdienstleister, TK-Unternehmen, Spezialfälle. Aber im Prinzip der wichtige andere Trichter, in denen man reinpassen kann und dann das BSIG einhalten muss, der ist, dass man ein Unternehmen betreibt, was was eine Tätigkeit ausübt, die in einer Anlage hier genannt ist. Eine Anlage zum NIS und eine ziemlich identische Anlage zum BSIG. Und ich muss eine Mindestanzahl an Mitarbeitern und Umsatz und Jahresbilanzsumme haben. Und das ist für die besonders wichtigen Einrichtungen 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro und zudem eine Jahresbilanzsumme von über 43. Ich betone dieses und zudem, weil das da steht in der europäischen Gesetzgebung ein oder.
Ja, ich bin gerade verwundert, wo du das sagst.
Genau, man kennt das. Das ist eine allgemeine KMU-Definition, die an verschiedenen Stellen auftaucht. Da steht normalerweise ein oder. Warum auch immer, der deutsche Gesetzgeber sagt und zudem. Und diese Zahlen sind aber für heute, sag ich mal, nicht so wichtig, weil es für heute ja nicht wichtig ist, ob ich eine besonders wichtige Einrichtung bin oder eine wichtige Einrichtung. Für die wichtige Einrichtung reicht aus, ich habe 50 Mitarbeiter oder einen Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme von mindestens 10 Millionen. Und jetzt ist es wichtig, was steht denn in dieser Anlage 1 und Anlage 2? Und besonders wichtig ist eben die Frage, wie geht das darüber hinaus, was wir bisher haben? Weil nur so, durch diesen einen Trichter haben wir ja festgestellt, passen nur die 1700, 1900 Unternehmen, die da bisher auch durchpassen. Und die restlichen 28.000 Unternehmen kommen durch den zweiten Trichter, durch die Anzahl der Mitarbeiter und durch eine bestimmte Tätigkeit. Und zum Beispiel steht da im Bereich digitaler Infrastruktur und Verwaltung von Informations- und Telekommunikationsdiensten, dass jetzt auch, so steht es da in Deutsch, in der NIS, Anbieter verwalteter Dienste darunter fallen. Was fängst du mit verwalteten Diensten an?
Ausgelagerte IT-Betrieb.
Also man hätte keinen Fehler gemacht, wenn man auch im Deutschen Managed Services gesagt hätte, glaube ich. ja, richtig. Also Anbieter von Managed Services und Managed Services im Bereich Sicherheit, die sind nochmal besonders genannt, Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste. Und da muss man sich ja klar machen, das sind ja ziemlich viele. Also wer ein Hosting anbietet, in welcher Gestalt auch immer, sagt doch gerne heutzutage immer dazu und zusätzlich bekommt ihr bei mir Managed Services, weil ich kümmere mich ein bisschen um die Administration und euer Backup und das ist schon Managed Service.
Oder ich betreibe den ganzen Server in meinem oder in einem dritten Rechenzentrum für euch und sind zum Beispiel heute eine ganze Menge HR-Tools, Service-Tools für ein Service-Desk oder auch Verwaltungstools, die benutzt werden, um zum Beispiel auf Rechner zuzugreifen. Die werden alle von Dienstleistern betrieben, die diese gesamte Plattform zur Verfügung stellen.
So, und jetzt ist es eben interessant, hier ist nicht geplant, dass der deutsche Gesetzgeber sagt, ab 500.000 Kunden bist du dann darunter, sondern hier greift dieser Mechanismus mit dem anderen Trichter, der sagt, wenn du 50 Angestellte hast und 10 Millionen Euro Umsatz damit machst, dann gehörst du dazu. Und das wird einige treffen.
Und die 50 Angestellten müssen jetzt in der Firma, angenommen wir haben jetzt, sag ich mal, eine komplexere Firmenstruktur aus Holding und dann darunter verbundene GmbHs, wo zählen die 50 Leute?
Ja, das ist interessant. Sie zählen dort, wo die wirtschaftlich-rechtlichen und technischen Entscheidungen für den Betrieb dieser entsprechenden Anlage gefällt werden. Also wenn du einen größeren Konzern hast, werden nur die Personen hinzugerechnet, wenn sie wichtig sind für den Betrieb der Anlage. So kann man sich das merken. Und zwar für die IT-Beschaffung und den IT-Betrieb der Anlage. Das heißt, typische Backoffice-Themen aus einer HR-Abteilung, zum Beispiel aus einer Konzernzentrale, werden nicht hinzugerechnet. Wenn du aber eine zentrale IT-Gesellschaft im Unternehmen hast oder eine zentrale Einkaufsabteilung, die auch IT-Einkauf mitmacht, dann werden diese Stellen hinzugerechnet. Nach dem aktuellen Entwurf ist es tatsächlich so, dass in den Erwägungsgründen drin steht, dass dann nur die Personen auch hinzugerechnet werden, die in konkret diesen Abteilungen da tätig sind. Und dann fragt sich die Welt aktuell, wie definiere ich denn, welche Bilanzsumme und welcher Umsatz diesen Personen zuzuordnen ist und wie rechne ich den dann genau am Ende aus? Also trennscharf ist anders, muss man auch sagen, okay, an der Stelle. Aber das ist die Grundidee. So, kommen wir zu noch einem Punkt, nämlich verarbeitendes Gewerbe und Herstellung von Waren. Und zwar nicht nur Herstellung von Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika, das hätte man noch so sich denken können, sondern auch Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und elektronischen und optischen Erzeugnissen. Also zum Beispiel Herstellung von Geräten zur Einrichtung der Telekommunikationstechnik oder Geräte der Unterhaltungselektronik. Das heißt, wenn ich Fernseher, wenn ich Laptops, wenn ich IT-Spaßgeräte baue und mehr als 50 Personen habe und damit mehr als 10 Millionen Euro Umsatz mache und die Bilanzsumme so hoch ist, dann bin ich Betreiber kritischer Infrastruktur. Und das Gleiche gilt für Herstellung von elektronischen Ausrüstungsgegenständen, zum Beispiel Batteriehersteller fallen darunter. Im Kfz-Bereich sind nicht nur die Kfz-Hersteller, auch die Hersteller von Kraftwagen-Teilen, ja, also weite Teile der Zuliefererindustrie, so sie denn genug Mitarbeiter und Bilanzsumme haben, fallen darunter. Und langsam wird uns klar, warum wird das so riesengroß? Es gibt weitere überraschende, sozusagen neue Sektoren, die da auftauchen. Forschungseinrichtungen. Jede Uni muss sich jetzt Gedanken machen, ob sie kritische Infrastruktur ist. Bestimmte Einrichtungen der Bundesverwaltung werden explizit genannt. Produktion und Handel mit chemischen Stoffen. Naja, und Weltraum. Das wird jetzt, also aber auch Bodeninfrastruktur für Weltraumthemen. Das ist neu und jetzt muss man sich nochmal zurücklehnen, jetzt kommt's noch dicker, weil vielleicht konnte ich bisher sagen, ich bin ein Krankenhaus, ich bin Betreiber einer Kanalisation, ich bin Betreiber von ÖPNV und habe diese Schwellwerte und falle nach diesen Schwellwerten nicht darunter. Ich habe also weniger als 30.000 vollstationäre Fallzahlen im Jahr und bin deswegen ein kleines Krankenhaus und falle nicht unter kritische Infrastruktur. Aber ich bin jetzt trotzdem ein wichtiges Unternehmen oder ein besonders wichtiges Unternehmen, wenn ich ein Krankenhaus betreibe und mindestens 50 oder 250 Mitarbeiter habe und die entsprechenden Bilanzsummen und Umsatzsummen überschreite. Das heißt, da werden jetzt ganz viele, die bisher knapp drunter gefallen sind und also knapp unter der Schwelle lagen, müssen sich jetzt Gedanken machen, Mist, jetzt bin ich, erwischt es mich demnächst sozusagen. Das betrifft ganz, ganz viele Unternehmen. Ganz, ganz viele Unternehmen, die es bis jetzt auch wirklich noch nicht wissen. Und jetzt kann man noch so ein paar Ausnahmen erwähnen, wo dann gesagt wird, naja, prinzipiell sind das wichtige Einrichtungen, aber die müssen dann die ganzen Anforderungen nicht erfüllen. Und das sind typischerweise Unternehmen, die ansonsten stark reguliert sind. Also Finanz- und Versicherungsunternehmen, die dem sogenannten DORA, Digital Operational Resilience Act, unterfallen, die werden hier zwar erfasst als wichtiges Unternehmen, aber die werden nicht hier im Detail reguliert.
Das war ja bei der alten Kritis ebenfalls, dass bestimmte Bereiche, weil sie anderweitig reguliert worden sind oder unter einem anderen Ministerien fielen, nicht durchs BSI erfasst worden sind, ja.
Genau. DORA ist jetzt
Energiewirtschaft, NBW.
Ganz genau.
Ja.
Oder TKG, ne? Also Telekommunikationsgesetz. Ja.
Rundfunkrahmenvertrag und solche Geschichten. Das heißt, letztlich ist die Auffassung der Frage, was kritisch ist, eine deutlich größere geworden. Ja?
Absolut.
Das vielleicht sollte man es dann auch nicht mehr kritisch nennen. Ja,
das heißt ja, es nicht mehr kritisch. Ja? Richtig, ja, deswegen spricht man jetzt von besonders wichtiger Einrichtung. Und kritische Anlagen sind ein Unterfall besonders wichtiger Einrichtungen. Also es ist ein Begriffswirrwarr noch und nöcher. Aber es ist völlig klar, so von der Intuition her, sage ich mal, betreibe ich kritische Infrastruktur, wenn ich ein Atomkraftwerk betreibe. Das wird jedem sofort einleuchten. Ne? Aber wenn ich jetzt ein Zulieferer im Bereich der Automobilindustrie bin, ja, oder eine Forschungseinrichtung, da wird nicht irgendwie gesagt, Forschungseinrichtung für das Militär oder für was weiß ich, was besonders Wichtiges, ja, da kann sozusagen, da kann vieles drunter fallen. Da kann die Geisteswissenschaft, die große geisteswissenschaftliche Fakultät ist dann kritische Infrastruktur. Also da geht vieles gegen die Intuition, ja, also wenn der Geschäftsführer jetzt die Zeitung aufblättert und sagt, NIS II tritt jetzt demnächst in Kraft und der Gesetzgeber hat es umgesetzt, Sie müssen, wenn Sie kritische Infrastruktur sind und wenn Sie eine besonders wichtige Einrichtung sind, dann müssen Sie jetzt prüfen, ob Sie da drunter fallen, dann werden viele Geschäftsführer, die tatsächlich drunter fallen, entspannt die Zeitung zuschlagen und sagen, ah, da ist der Kelch an mir vorbeigegangen, ich betreibe ja gar kein Atomkraftwerk.
Na, ob ich so deine Meinung da teile, eher sehe ich es ein bisschen anders. Die Intention oder das, was die Auswirkung ist, ist natürlich, dass ein Großteil der Industrie sich über ihre Cybersicherheit Gedanken machen muss. Und oder in dem Fall soll und eigentlich sollte das Intrinsische sein. Und soll ist mein Lieblingswort der IT-Sicherheit, sollte, ja. Weil es häufig nicht gemacht ist und wir sehen ja über die letzten, muss man bald sagen, über das letzte Jahrzehnt massive Angriffswellen, die der Wirtschaft massive Schäden zugefügt haben. Und so ein bisschen geht das dann immer wie jemand, der sag ich mal, raucht oder singt, ja, ich bekomme keinen Lungenkrebs.
Ja.
Also brauche ich, das trifft die anderen und insofern habe ich da immer zwei Herzen in einer Brust, was die Regelungswut auf der einen Seite versus dann vielleicht den Menschenverstand, dass es doch etwas anstößt, da ein bisschen schon auf die IT-Sicherheit zu gucken. Und die IT hat halt in den letzten 20 Jahren alle Produktions- und Lebensbereiche durchdrungen und sicherlich auch eine Wichtigkeit. Ob jetzt alles davon total kritisch ist, ist immer eine andere Frage. Ne?
Ich bin völlig bei dir. Das ist sozusagen aus Sicht unserer Mandanten natürlich immer tragisch, wenn man da runterfällt, weil dann schaut das BSI plötzlich genau hin und man muss proaktiv selber mitteilen, weshalb man meint, dass man die Anforderungen erfüllt hat. Und das sind ja hohe Anforderungen. Das löst im ersten Moment erstmal Stress aus, aber wenn man es erfüllt hat und dann eben sicherer unterwegs ist und ruhiger schlafen kann, hat das was für sich und natürlich ist das für die gesamte Gesellschaft auch gut und für ganz Europa gut, wenn immer mehr und mehr Unternehmen da hohe Anforderungen auch erfüllen. Keine Frage. Aber es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, wenn du eben zu einem Sektor gehörst, der jetzt nicht per se Riesenumsätze produziert. Da muss man sich immer überlegen, da muss man eigentlich frei die Entscheidung treffen, was ist das angemessene Maß an IT-Sicherheit, was ich mir jetzt hier zumute. Und für diese 30.000 Unternehmen, die sind eben nicht mehr so frei in ihrer Entscheidung, wie hoch das Maß an IT-Sicherheit sein soll. Und naja, ob das für jede Forschungseinrichtung, für jedes produzierende Gewerbe so dann die richtige Entscheidung hier ist, das da kann man im Detail drüber streiten, würde ich sagen.
Ich glaube, das passt hier nicht rein. Auf jeden Fall, Lutz, erstmal danke für deine Einschätzung, warum sich das so vergrößert hat und wie es dazu kommt und wer jetzt darunter fällt. Für mich war jetzt nicht alles so bekannt. Insofern danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und liked uns, besucht uns nächstes Mal. Der nächste Podcast mit dem Manuel wird ein bisschen geht wieder ein bisschen mehr in die praktische, verlässt den juristischen Pfad und geht ein bisschen mehr in die praktische Richtung. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal und schaut doch zwischendurch auch mal vorbei unten in die Kommentare und Shownotes, weil da posten wir möglicherweise etwas rein, wenn sich im Gesetzgebungsverfahren hier weiter was tut.
Der Technik.